Radio 1. Fantastische Tierwelten.
Überall piept's und kreucht's, schon seit dem Frühling, ne? Seit März, April ist es wieder losgegangen. Die Natur erwacht und einmal die Woche wollen wir mit Ihnen viel mehr über die Natur lernen mit Paul Wernicke. Er ist Phoologe. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Welt noch einen Phoologen gibt. Kann ich gleich mal fragen. Paul,
hallo,
bist du
Katrin.
Der einzige Phoologe?
Nee, ich bilde eher Phoologen aus. Es gibt inzwischen jetzt schon so bestimmt 20, 30 Phoologen.
Das ist stark. Du bist nämlich auch Wildnislehrer an der Wildnisschule Hoher Fläming. Da kann man so Kurse und alles buchen. Und heute wollen wir über Nester sprechen.
Ja, ich höre so viele Jungvögel draußen und sehe Jungvögel. Ich dachte, es ist mal an der Zeit, sich über deren Geburtsstätten und um den Umgang, über den Umgang zu unterhalten.
Und du hast ja genau darüber jetzt was erlebt, ne? Du hast so eine Bienenfresserkolonie.
Ja, also dieser Vogel ist ja nur die Ästhetik schlechthin. Im Flugbild, im Aussehen, der leuchtet grün, gelb, rot. Ist jetzt ganz schlanker Vogel, hat so ganz weiche Flugrufe und dann brütet er in einer Kolonie in so Lösböden drin, an so einer steilen Abhangwand. Mhm. Nebeneinander bauen die so lange Bruthöhlen und sind dann natürlich super sicher vor Fressfeinden.
Welche Arten von Nestern gibt es denn überhaupt und wer brütet da und wo?
Also die Kohlmeisen zum Beispiel, klassischer Vertreter für diese ganzen Höhlenbrüter, die sind angewiesen dann auf viele Spechte natürlich oder auf so verfaulte Astlöcher, sind relativ vielseitig auch die Meisen, aber es gibt diese sogenannten Höhlenbrüter, alle die in irgendwelchen Löchern drin brüten. Mhm. Dann gibt es die Napfnestbrüter, die bauen dann wie die Amsel zum Beispiel so eine schöne Halbschale auf unterschiedliche Art und Weise. Der Buchfink ganz schön abgetarnt mit Spinnennetzen rangeklebte Flechten. So ein ganz kleines Moosnest. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Mhm. Und dann gibt es noch so Kugelnester wie der Zaunkönig zum Beispiel. Das sind richtige, sieht eigentlich aus wie so ein kleiner Laubhaufen oder Grashaufen mit einem seitlichen Eingangsloch. Das wären so die Hauptform, würde ich sagen. Natürlich noch die Bodenbrüter, die dann eher in so eine Bodenmulde.
Wer ist das zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel die Feldlerche, die ganzen Lerchen, Heidelerche, auch Haubenlerche. Mhm. Und erstaunlich viele brüten auf oder sogar unter dem Boden. Rotkehlchen und Tannenmeise manchmal in so Mäuselöchern drin. Also unterirdisch bauen sie dann ihr Moosgrasnest mit rein.
Du, vielleicht kannst du mich jetzt von einem Trauma heilen. Und zwar war ich immer bei meinem Opa und Oma in Sommerferien und da habe ich dann rumgekraucht und habe so ein Schwalbennest gefunden und habe da reingeguckt. Und am nächsten Tag lagen alle Babys tot da unten und ich glaube, meine Oma hat gesagt, ja, hast du alle umgebracht.
Oh Gott.
Kann das sein?
Das kann verschiedenste Gründe haben. Also du kannst, die Bindung zwischen Altvogel und Jungvogel ist so stark. Das ist ein extremer Eltern-Fütter-mich-Reiz, wenn sie diesen gelben, orange-roten Schnabelschlund sehen. Das heißt dann für die Altvögel nur reinstopfen, reinstopfen, mhm, reinstopfen. Und diese Bindung kann ich mir nicht vorstellen, dass da so eine kleine Katrin die Altvögel so krass vom Nest verschreckt, dass sie ihre Jungvögel nicht mehr füttern.
Nee, habe ich auch nicht.
Glaube ich nicht.
Was ist denn, wenn man mal so ein kleines Vögelchen findet, was aus dem Nest gepurzelt ist?
Naja, wenn die jetzt völlig unbedunt sind, also noch keine flauschigen Federn drumherum haben und so zumindest Ansätze von Flügelfedern, dann kann es sein, dass die wirklich aus dem Nest gefallen sind. Das passiert ab und zu mal. Dann kann man natürlich gucken, ist irgendwo ein Nest in der Nähe, dann kann man die nehmen und wieder reinstopfen. Da ist auch, Vögel können zwar gut riechen, aber das ist, wie gesagt, der Bindungsreiz durch diesen Schlund ist größer als dein Geruch jetzt. Man kann die auch einfach so nehmen und wieder reinstopfen. Aber wenn die selber schon rumhüpfen da unten und noch sehr, sehr schutzlos aussehen, aber hüpfend unterwegs sind, dann gilt es so für Amseln, die als Ästlinge noch 3-4 Tage komplett auf dem Boden außerhalb des Nestes verbringen, weil die zu groß sind fürs Nest. Ah. Und dann sind die Altvögel irgendwo in der Nähe. Also man muss Weil bevor man irgendwelche Jungvögel aufhebt und mitnimmt und denkt, man muss die jetzt großziehen, muss man sehr genau die Gegend abscannen, um zu gucken, sind da nicht irgendwo Altvögel in der Gegend und warten eigentlich nur darauf, dass du wieder weiter weg bist, damit sie sich um ihre Jungen kümmern können.
Ey Paul, jetzt habe ich auch ein neues Wort gelernt in den letzten 5 Minuten, der sogenannte Altvogel. Paul Wernicke ist von der Wildnisschule Hoher Fleming, er ist der Wildnislehrer und Phoologe. Vielen Dank, hat wie immer Spaß gemacht.
Sehr gerne. Ciao,
what have you got without routine?